Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute blicken wieder mein Kollege Bernd Neubacher und ich zurück auf den Januar. Was waren die großen Geschichten? Was sind die großen Themen? Was treibt Banken und Fintechs um? Sprechen wir natürlich über das 60-Millionen-Loch bei der DWP Bank durch einen Fehler in einer Trade-Abwicklung. Wir sprechen ein wenig über die Quartalszahlen von der Deutschen Bank und ING. Was fällt auf? Was sind so die Themen bei diesen Banken? Wir schauen noch mal wieder nach vorne. Wie lange geht eigentlich die Einlagenschlacht noch? Und was ist da draußen los, dass sich die Banken wechselseitig überbieten? Ist das nur die Zinswende oder steckt da am Ende mehr dahinter? Wir verraten Ihnen auch, wer von uns beiden Bankaktien gekauft hätte in den vergangenen Jahren, wenn er denn gedurft hätte. Ja, und ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein in den Podcast. Das klassische Retail-Banking steht vor der vielleicht größten Revolution, die es je erlebt hat. Der Wechsel aus einer filial- und stationär geprägten Welt hin zu einem Omnikanal-Vertrieb in den letzten Jahren, der war bereits groß und anspruchsvoll. Und noch immer sind nicht alle Hürden genommen und jedes Institut auch in einer omnikanalen Welt angekommen. Doch jetzt kommt mit hoher Geschwindigkeit der nächste große Schritt. Denn wenn man sich der Sichtweise anschließt, dass der Finanz- und Vorsorgebedarf eines Bankkunden systematisch aus seinen Daten ableitbar ist und somit über Data Analytics und KI mit zunehmender Qualität Gesprächsanlässe erkannt und bewertet werden können, ja, dann muss man schon von einem Quantensprung ausgehen. Dann dreht sich der Retail-Vertrieb von einer inbound-orientierten Welt in einen echten outbound-Vertrieb. Und das wird eine Herausforderung und Chance in einer bisher nicht gekannten Art. Und wie Sie diese Transformation meistern? Mit Horn & Company. Horn & Company, das ist eine Top-Management-Beratung für richtungsweisende Aufgabenstellungen auch in Financial Services. Horn & Company schafft mit Exzellenz, Empathie und zeitgemäßem Beratungsverständnis sowie erlebbare Erfahrung vor Ort, akzeptierte und wirksame Lösung und einen messbaren Return on Consulting. Together we grow ist das Motto und wer sich das Ganze mal näher anschauen möchte, horn-company.de/bankingfuture. Hallo Bernd.
Hallo Christian.
Was war für dich die Geschichte des Monats, die wir gebracht haben, um die wir uns kümmern müssen?
Deine Recherche zur DWP Bank fand ich sehr sensationell.
Ja, die Bank, die 60 Millionen verlor wegen eines Reverse Splits, ja.
Ja, wie viel Jahresgewinne waren das?
Es kommt darauf an, wie man es rechnet. Die Bank sagt ja, wir werden auch noch einen Jahresgewinn erwirtschaften, trotz dieser Geschichte, trotz dieses 60 Millionen Lochs. Je nachdem, welches Jahr du heranziehst, aber so 1,5 waren es schon gemessen an den letzten Jahren, die da flöten gegangen sind.
Ja, fand ich sehr eindrücklich und
muss ja, glaube ich, nochmal erzählen, was da passiert ist. Vielleicht für die, die es nicht gelesen haben, ja. Artikel gibt es auch frei auf unserer Website. Also es gab einen Reverse Split bei einem Exchange Traded Product, bei einem Short-Zertifikat auf Natural Gas. Und der Reverse Split waren 17.000 zu 1, das heißt 17.000 alte Produkte wurden zu einem neuen zusammengefasst an einem Freitag im Dezember. Und das führte natürlich zu, dass sich der Preis auch für 17.000 facht. Eigentlich hätten die Kunden dann auch 17.000 mal weniger Stücke in ihrem Depot haben müssen. Es war aber wohl so, dass ein Kunde die Stücke tatsächlich zum 17.000-fachen Preis verkaufen konnte, allerdings noch die alten Stücke im Depot hatte und einen gigantischen Gewinn gemacht hat. Und dann musste sich die DWP-Bank die Stücke am Markt besorgen, weil sie war ja der Abwickler dahinter, der Kommissionär. Und sie war short die Stücke, die ihr Kunde verkauft hat. Und sie musste sich die besorgen und liefern. Und daraus ist dieses Loch entstanden. Ich muss zugeben, relativ schwer nachzuvollziehen, dass das offenbar möglich ist. Ich habe ja sehr viel recherchiert, auch ein paar Kapitalmarktrechtler gesprochen. Man würde ja denken, so eine Transaktion kann wegen offensichtlichen Irrtums abgepfiffen werden und man kann vielleicht sogar irgendwem wegen Betrugsversuch an den Karren fahren. Also in der Vergangenheit gab es ja häufiger mal solche Fälle. Aber ganz offenbar, wenn die Bank damit schon nach draußen tritt und sagt, Leute, wir haben da ein Problem, das kostet uns einen Haufen Geld, dann scheint sie ja, auch wenn die Aufarbeitung noch läuft, sich schon relativ sicher zu sein, dass es schlecht aussieht.
Solche Dinge dürfen eigentlich nicht passieren, aber passieren dann eben doch hin und wieder. Und man muss halt mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit der Aufarbeitung, weil, wie du sagst, ist ja auch denkbar, dass man dann sich juristischen Rat einholt und guckt, was man davon zurückholen kann und deswegen noch nicht beziffern kann, wie schwer der Einschlag letztlich sein wird. Aber dass das intern da erstmal für Turbulenzen gesorgt hat, kann ich mir auch angesichts des Aktionariats eben mit...
DWP-Bank gehört ja Sparkassen, Genossenschaftsbanken.
Genau.
Das ist wahrscheinlich ein großer Stakeholder, ja.
Nicht vergnügungssteuerpflichtig, das den Aktionären dann mitzuteilen. Und wie du sagst, es ist ja wahrscheinlich auch nicht Market Makern verboten, dann vielleicht einen Abwickler darauf aufmerksam zu machen, dass da Orders reinkommen, die offensichtlich ja, ein bisschen aus dem Markt sind oder schwer auszuführen sein werden, weil es war ja so, dass wohl noch nachimitiert werden musste, um überhaupt die Eindeckung dann zu gewährleisten.
Ich bin gespannt, wie der Fall ausgeht. Der wird ja auch noch nachgearbeitet werden, wird doch bestimmt noch ein juristisches Nachspiel haben. Es gab ja mal diesen ganz bekannten Fall dieses Ex-Citigroup-Mitarbeiters, der bei der BNP auch einen ähnlichen Mistrade oder Nicht-Mistrade, je nachdem, wie man sieht, hatte und dem der dachte, daraus steht ihm der Gewinn zu. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich erinnere mich, dass das auch jahrelang durch die Presse lief und dass der auch nach Paris zur Hauptversammlung gefahren ist und Rabatz gemacht hat, so nach dem Motto, vielleicht müssen sie da eine Rückstellung für die Transaktion bilden. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber es war ein ganz bekannter Fall, wo Ex-Banker gegen die BNP Paribas und ihr schuldet mir das Geld, wenn ihr falsche Preisstellung macht, ist euer Problem.
Ja. Und im Handel gibt es das ja auch, Fettfinger-Phänomen, dass einer mal ein paar Nullen vergisst. Ist alles menschlich.
Ist natürlich bei der DWP besonders bitter, weil diese Wertpapier-Depot-Geschäft, Wertpapier-Abwicklung, Transaktionen, ist ein recht biederes Geschäft, niedermargig und demzufolge nicht immer sonderlich populär. Und wenn es dann in so einem Bereich auch nochmal reinregnet durch so einen Einmaleffekt, das ist natürlich dann besonders ärgerlich.
Ja, ja. Sehr undankbar. Wenn alle erwarten, dass es reibungslos läuft und wenn das nicht der Fall ist, dann steht man am Pranger, aber auch natürlich dann betriebswirtschaftlich schlecht, wenn man erstmal eigentlich nur niedrige Margen hat und dann für den Fall eines Falles starke Einschläge ist, glaube ich, ja, doch dann letztendlich sehr viel riskanter, als es auf den ersten Blick wirkt.
Weiteres journalistisches Thema, was uns beschäftigt. Es fliegen die ersten Quartalszahlen, Q4 und damit natürlich die Jahreszahlen rein. Wir hatten schon das Geschäft der Deutschen Hypovereinsbank aus den Unicredit-Zahlen. Die Inc. Deutschland hat ihre Bilanzpressekonferenz schon abgehalten. Da war ich heute Morgen. Gestern war die Deutsche Bank. Wie fällt denn so dein Fazit mit Blick auf die ersten Zahlen auf?
Ja, also ich fand bei der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bank war schon das Bemühen des Managements zu erkennen, gut Wetter zu machen, zeigten sich sehr zufrieden mit den Zahlen. Meiner Meinung nach war die Stimmung ein bisschen besser als die Lage. Wie war es bei der ING?
Ja, also da ist die Stimmung eigentlich immer gut, weil die seit Jahren immer wie so eine Maschine eine Milliarde Vorsteuergewinn abliefern. Das war auch dieses Mal wieder der Fall. 1,04 Milliarden Vorsteuern. Und das sind natürlich auch Werte. 47% Cost-Income-Ratio, 8% Eigenkapitalrendite. Ja, das, ich glaube, knapp 8% Eigenkapitalrendite waren es letztendlich. Da weiß man ja immer, die liefern, weil irgendwo läuft das Geschäft immer. Mal ist es ein Firmenkundengeschäft, dann war es zwischendurch das Thema Trading und Wertpapiersparen. Ich fand es ganz interessant, worum es heute gar nicht ging. Also vor 2 Jahren hat man da noch sehr viel über Beratung gehört, Einstieg in die Beratung, dass man auch an das Wertpapiergeschäft sehr große Erwartungen geknüpft. Das ist jetzt wieder in den Hintergrund geraten. Jetzt hat man natürlich plötzlich wieder das Zinsthema, was man spielt. Da ging es wieder ganz viel um Extrakonto, Tagesgeld und Zinsverdoppelung für Bestandskunden auch auf 0,6. Also man hat so das Gefühl, thematisch ist man wieder ungefähr vor 10 Jahren angekommen. Ja, so mit hohen Zinsen holt man sich Neukunden. Und das ist aber ganz interessant, weil das haben wir ja im letzten Podcast schon besprochen. Warum kommen denn eigentlich die Zinsschlachten wieder? Das haben wir auch diskutiert auf beiden Bilanzpressekonferenzen. Da kommen eigentlich immer 2 Gründe. Na, also ganz naheliegend, wenn es jetzt wieder 2,5% bei der EZB gibt, ja, dann kann ich Kunden, die ich mit 2% anlocke, relativ flott profitabel machen. Also wir hatten einen kleinen Off-Teil heute noch bei der ING. Da hieß es, naja, früher, wenn man mit Zinsen auf die Kundenjagd gegangen ist, als die Zinsen noch am Markt nicht so hoch waren, da dauerte das 4, 5, 6 Jahre, bis man einen Kunden in die Profitabilität führen konnte, sei heute ganz anders. Also man würde vom Fleck weg richtig Geld verdienen. Das wurde heute sogar in der Bilanzpressekonferenz bei der ING gesagt mit den so geworbenen Neukunden. Und das verändert natürlich die Gleichung.
Ich kann mich eigentlich erinnern an Banken, die das in der Vergangenheit auch schon erzählt haben, dass sie innerhalb von 6 Monaten mit Retail-Kunden in die schwarzen Zahlen kämen, und richtig nachprüfen ließ sich das nicht immer.
Ja. Ne? Gut, aber im Moment ist es ja plausibel nachzuprüfen, dass man sagt, mit den Einlagen kann ich ein richtiges Geschäft machen. Insbesondere, wenn ich das nur für Neukunden zahle und temporär. Und wenn es dann anschließend selbst ja für 0,3 oder 0,6 herumliegt, noch ist das mal ein richtiges Geschäft. Und nachjustieren kann ich bei den Zinsen ja immer noch, sollten die Zinsen irgendwann mal wieder nach unten drehen. Ja?
Das ist richtig. Das geht. Was gab es denn sonst noch Neues von der ING? Man hat ja Leuten hören, dass da Richtung Nachhaltigkeit und Einlagenprodukten etwas geplant sei.
Ja, was gab es da noch Neues? Wenig zum Thema Beratung Wertpapier. Das Thema scheint nicht mehr so wichtig zu sein, hatte ich schon erwähnt. Tatsächlich 2 Dinge, die im Vordergrund standen. Kommunikativ dieses grüne Girokonto. Also man möchte Kunden künftig optional anbieten, dass mit den Einlagen, die Kunden auf einem Girokonto bei der ING haben, nur ökologisch nachhaltige Projekte gefundet werden. Also mit dem Geld, was da rumliegt, kein Kram gemacht wird, der ESG-Kriterien zuwiderläuft. Haben Sie sich noch ein bisschen bedeckt gehalten? Also Details sollen im Frühjahr kommen. Alles noch ein bisschen offen, etwas vage Ankündigung. Ja, und das Zweite, was kommunikativ in den Mittelpunkt gerückt wurde, war die Verdopplung der Verzinsung für Bestandskunden auf ihrem Flaggschiffprodukt, dem Extrakonto, also dem Tagesgeldkonto. Das ist natürlich ein bisschen skurril, wenn man in Zeiten, in denen da sehr viele Wettbewerber mit 2,3% vorgeprescht sind, oder die C24-Bank zahlt jetzt auch auf Girokonten 2% bis Jahresende, wenn man da selbst mit einer Verdopplung kommt von 0,3 auf 0,6, versagt ein bisschen, aber der Grund ist natürlich, bei der Inktiba liegt ein wahnsinniger Haufen Geld rum. Das sind 139 Milliarden, von denen, glaube ich, der allergrößte, ich meine, es wären 85 oder klar 90%, auf diesem Tagesgeld-Extrakonto da liegen. Und wenn ich da natürlich am Zins schraube, kann ich mal eine kleine Kopfrechnung machen, dass das schnell ein 3-stelliger Millionenbetrag ist, den ich da plötzlich als höheren Zinsaufwand habe. Ja,
ja, und ist ja auch immer die Frage des Vergleichsmaßstabs im Vergleich zu vielen Sparkassen, die weiter bei gar nichts zahlen, Nullzinsen bieten, hat ja ING dann schon ein gutes Angebot. Und es ist offensichtlich, oder es wurde bei der Pressekonferenz der Baden-Württembergischen Sparkassen, hat der Sparkassenpräsident Peter Schneider auch gesagt, dass das sehr genau sich anschauen. Es ist natürlich schön, wenn man mit einem fehlenden Einlagenzins dann die Zinsspanne stabilisieren kann. Aber er hat deutlich gemacht, dass, wenn man da Bewegung sieht, auch sofort reagieren wird. Also so scheint eher die Strategie zu sein, dass man mal guckt, wie lang es geht, um dann auch zügig beizusteuern, wenn die Einleger abzuwandern drohen. Was aber bisher nicht der Fall ist. Also jetzt im letzten Jahr ist das Einlagenvolumen nochmal gestiegen.
Ja, wenn es so schön heißt, wenn das Geld schon lange da liegt, dann ist es sticky, dann geht es auch nicht so schnell, wenn es woanders mal mehr gibt irgendwie.
Genau.
Ich finde es ganz spannend, diese Entwicklung, die wir da sehen, die spielt ja eigentlich unseren Neobanken und Fintechs total in die Hände. Ramin Niromant hatte das hier in unserem Podcast ja schon vor einem halben Jahr gesagt. Oh, da wächst jetzt aber mit dem Einlagengeschäft plötzlich ein ganz neuer Zweig, wo man Erträge generieren kann. Michael Mandl hat es letzte Woche auch hier im Podcast gesagt. Und tatsächlich haben die ja den Riesenvorteil. Und so muss man, glaube ich, auch dann dieses Trade Republic und diese C24-Girokonto wird jetzt auch für Zinsattacke sehen. Da ist einfach nichts oder noch nicht so viel, was verzinst werden muss. Das heißt, ich kann mich mit Angeboten aus dem Fenster lehnen. Und ich muss dann erst das Geld verzinsen, was da reinkommt. Die ING, die hat natürlich schon einen irre hohen Bestand, 138,9 Milliarden Euro, wie wir eben sagten. Da wird's teuer. Und ich glaube, da haben momentan Fintechs, Neobanken eine richtige Waffe gegen die großen Banken, die einfach bei ihren Bestandskunden nicht so richtig mithalten können, weil es teuer wird und man selbst dann richtig schön für Bestands wie Neukunden vorpreschen kann. Ja.
Ja, andererseits hat aber ING und die etablierten Banken haben natürlich auch schon länger Erfahrung, wie sie so einen Einlagenbestand managen, und die Fintechs haben das nicht. Und das macht die Sache so spannend.
Ich glaube, da wird es die nächsten Wochen, Monate noch eine richtige Schlacht geben, weil, nochmal zurückzukommen auf die Erwartung, könnte ja schon im Sommer wieder kippen, dass die Kette der Zinserhöhung beim Einlagenzins im Sommer aufhört. Und dann ist natürlich auch der Effekt weg, dass ich irgendetwas ankündige, davon profitiere, dass die Zinsen steigen. Und dann, ich glaube, hier bei den einen oder anderen Akteuren liegen ja manchmal 2-3 Monate zwischen Ankündigungen und ab dann gilt's. Das finde ich auch immer ein wenig skurril. Ich glaube, die Schlacht wird dann natürlich, solange wir in diesem Prozess steigender Zinsen sind, bis zum Sommer geschlagen werden. Und wir hatten es ja schon im Newsletter geschrieben, mal gespannt, wer der Erste ist, der die 3 vorm Komma abruft. Weil das dürfte ja die Marke sein, wo wir im März beim EZB-Einlagenzins landen. Da will ja garantiert irgendjemand der Erste sein, der die 3%-Marke auch schon nimmt. Ja. Und kostenlose Werbung obendrein. Also ich glaube, der Effekt, wenn ich in den Medien als First Mover bin und überall zahlt jetzt so und so viel, das ist ja auch bei den einlagenfixierten Deutschen ein Thema, wo alle total scharf drauf sind und hinterherbürsten. Ich kriege dann auch immer die WhatsApp von irgendwelchen Leuten, hier hast du schon gesehen. Also ich glaube, da der First Mover zu sein, also das hat dann einen unschätzbaren medialen Wert auch, dass die eigene Bank als zinszahlende Bank positioniert wird. Egal, ob ich eine kleine Bank bin, ob ich Neobroker bin oder ob ich eine Neobank bin. Ich muss es nur geschickt eintüten, kommunikativ und der Erste sein. Und dann habe ich sehr viel davon.
Und wenn ich nur 10 Basispunkte mehr biete als Trade Republic zum Beispiel. Genau.
Ich bin da fast umgefallen, als es hier unsere kleine Raiffeisenbank im Hochtaunus. Die war, glaube ich, auch einer der ersten, die sich da im vergangenen Jahr beim Tagesgeld richtig vorgewagt hat. Ich glaube, das waren sogar die ersten klassischen Banken, die 2% gezahlt haben. Ein Riesenartikel in der Bild-Zeitung gehabt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. So eine Bank mit einer 5-stelligen Kundenzahl irgendwie und wird dann als die Zinsbank in der Bild-Zeitung gefeiert eigentlich. Also unglaublich, was sowas für eine, wir möchten nicht wissen, wie viel Neukunden, wie viel Einlagen sowas bringt. Ja.
Und das kann man mit ganzseitigen Werbeanzeigen nicht kompensieren.
Genau. Wie schaut's mit der Deutschen Bank aus?
Bei der Deutschen Bank fällt mir auf, das ist so, die schillert so. Also da konnte sich gestern bei den Zahlen auch wieder jeder seine Wahrheit raussuchen. Ne? Zum einen kann man bemängeln, dass sie es nur dank eines 1,4 Milliarden schweren Sondereffekts aus einer Neubewertung latenter Steueransprüche, die man sich ja mehr oder weniger auch selber zum Geschenk machen kann, ist über die Ziellinie von einer materiellen Eigenkapitalrendite von 8% geschafft hat. Und man kann bemängeln, dass die übrigen Kategorien, die übrigen Zielziffern, die 2019 angekündigt wurden, mehr oder weniger gerissen wurden, wenn sie nicht schon vorher einkassiert wurden. Andererseits kann man auch mal anerkennen, dass das ein ehrgeiziges Programm war. Und wenn man sich die als Management vor 3 Jahren die Latte auf Knöchelhöhe gelegt hätte, hätte man es natürlich geschafft, aber stünde heute auch nicht besser da.
Ich gebe zu, ich war doch ein bisschen erstaunt, dass am Ende dieser doch sehr dicke Sondereffekt, 1,4 Milliarden, da geht es ja darum, dass früher mal gezahlte Steuern wertvoller werden, um sie gegen Gewinne gegenrechnen zu können. Ist ja nichts, was Cash in die Kasse fließt, einfach ein bilanzieller Effekt, ein immaterieller Vermögenswert. Aber dass die doch am Ende das Ding gebraucht haben, um über die 8% zu kommen. Ich hätte gedacht, das nehmen sie sehr viel lockerer, aber das operative Geschäft verlief doch deutlich schlechter, als es Analysten erwartet hätten. Und ohne dieses Ding hätte man es halt nicht geschafft. Ist jetzt natürlich, wie du sagst, will man sich jetzt daran aufhängen irgendwo? Ich meine, ja, da wurde ja noch jenseits dieser 1,4 Milliarden auch noch weit über 3 Milliarden netto tatsächlich in anderen Bereichen verdient. Und ist irgendwie, natürlich hast du recht, ein bisschen komisch. Jahrelang sagt man, das schaffen die eh nie und das kriegen sie womöglich nicht gebacken. Wir waren ja auch oft pessimistisch. Und wenn sie es dann schaffen, na, dann rumzunölen, jo, es war der Einmaleffekt. Ich glaube schon, die hatten den lange in der Tasche gehabt. Deswegen konnten sie auch den Optimismus ausstrahlen, dass sie die 8% letztendlich schaffen. Ohne hätte man es nicht gerissen. Aber will man ihnen jetzt dafür böse sein? Ich glaube schon, muss man anerkennen. Wir hatten uns im Sommer 2019 ja mal angeschaut. In den 10 Jahren zuvor hatte die Deutsche Bank 6 verschiedene Strategien. Und fairerweise muss man schon sagen, das, was man im Juli 2019 angekündigt hat, an der Strategie, da hat man vielleicht mal die Torpfosten hier und da ein bisschen verschoben. Aber im Wesentlichen hat man daran festgehalten, obwohl wir ja doch sehr viel hatten in der Zwischenzeit. Wir hatten die Corona-Geschichte gehabt, wir hatten die Zinswende gehabt. Jetzt mit Sicherheit auch viele Anlässe gegeben, vielleicht hier und da mal nachzujustieren oder was zu verändern. Also im ganz Wesentlichen. Und am Ende war es dann halt vor allen Dingen diese 8%, auf das sie sehr viel konzentrierte. Genau. Das hat sie durchgezogen in dem Zusammenhang.
Du sagst, wir müssen uns nicht dran aufhängen, aber die Bank hat sich ja auch dran aufgehangen, weil halt die anderen Kategorien mehr oder weniger verlustig gingen auf der Wegstrecke. Wenn man da noch die Probleme sehen will, muss man natürlich sagen, Entwicklung der Investmentbank im 4. Quartal ist schon ein bisschen erschreckend. Mhm. Könnte man zynisch sagen, so kann man auch das Verhältnis von 2/3 stabilen Geschäftsfeldern zu 1/3 herstellen, indem man einfach einen Einbruch im Investmentbanking vermeldet. Das hat ja auch dann die Aktionäre, offensichtlich die Anleger, verschreckt, ne? Und zum Kurseinbruch geführt.
Gut, muss man natürlich sagen, die Zinswende hat natürlich überhaupt ermöglicht, dass man den 8% nahe kam, weil natürlich die Zinswende wahnsinnig Erträge reingespült hat in der Privatkundenbank und in der Unternehmensbank vor allen Dingen. Da hatten wir uns ja mal die Sache näher angeschaut, wie die Zahlen letztendlich aussahen. Also im vierten Quartal war man 28% beim Zinsüberschuss über dem Vorjahresquartal. Gesamtes Jahr plus 22% und ja, Unternehmensbank im Gesamtjahr plus 23%, Privatkundenbank Zinsüberschuss plus 11%. Klar, aber auch da, die Bank musste jahrelang in der Null- und Negativzinsphase irgendwie arbeiten. Aber ich finde, auch da kann man nicht sagen, naja gut, weil die Zinswende, die es am Ende geschafft hat. Also Bank muss unter verschiedenen Widrigkeiten arbeiten und diesbezüglich haben sie es ordentlich gemacht. Mein ganz kleiner dunkler Punkt in der ganzen Geschichte ist, wie ich finde, ja immer noch diese Capital Release Unit, wie sie die Bad Bank genannt haben. Also die hat natürlich schon in den letzten Jahren knapp 8 Milliarden operative Verluste gehabt, weil man da die ganzen Assets reingeschoben hat, die anderen Bereiche glänzen ließen. Jetzt wird sie integriert in die Einheit Corporate and Other. Aber die Assets, die werden auch noch weiter Verluste machen. Ja, da gibt's ja Analystenschätzungen weiter 2 Milliarden miese auch kumuliert in den nächsten 3 Jahren. Also das ist auch so eine Sache, wo man sagt, naja, die hat man irgendwann gegründet. Eigentlich dachte man, das Thema müsste jetzt längst aus der Welt sein, 2022. Aber das Ding wird dann, wenn auch eingegliedert woanders, immer noch ein längeres Leben haben.
Ja. Da wird die Bank noch was, eine Weile was von haben. Und man muss, kann noch ergänzen, dass die Sparten, als sie von der Bad Bank entlastet wurden, auch nicht die Ziele erreicht haben, die 2019 vorgegeben wurden, was die Rendite angeht. Also war für Privatbank mehr als 12% angekündigt. Das waren jetzt 10,6. Unternehmensbank über 15%, das waren 12,5. Asset Management über 20, das waren jetzt im letzten Jahr 17,1. Die einzige Sparte, die drüber lag, war das Investmentbanking, witzigerweise. Ne? Mit 9,2 und da war über 6 angestrebt.
Lass uns nicht allzu viel jammern über die Deutsche Bank. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Eins muss man auch noch sagen, sie rühmt sich natürlich auch eines gestiegenen Aktienkurses. Das habe ich mir auch mal angeschaut. Also egal, ob über 6 oder über 12 Monate, nach dem gestrigen Minus ist so die Gesamtheit der Bank in der Eurozone besser gelaufen als die Deutsche Bank in den letzten 6 und 12 Monaten. Obwohl man eigentlich sagen müsste, deutsche Banken gelten ja so als Zinsplay, wo man sehr stark von der Zinswende profitieren kann. Ja, also das ist auch eher ein Markteffekt. Da muss man mal schauen. Ich bin mal gespannt. Wir hatten ja auch schon mal in einer unserer vergangenen Podcasts rausgearbeitet. Im Moment sind wir in dem sehr guten Punkt für Banken zu sagen, da gibt's noch kaum Kreditausfälle. Man profitiert richtig von der Zinswende. Die Einlagen liegen kaum verzinst rum und die EZB hebt die Zinsen an. Aber jetzt haben wir Indizien, war auch eine Geschichte bei uns. Kreditnachfrage, Unternehmen bricht auch ein. Mache ich auch vermutlich bald sehr viel weniger Neugeschäft, wie es in der Baufinanzierung auch passiert ist. Brauchen die Banken aber ganz vital das Kreditgeschäft, um von der Zinswende zu profitieren? Ich glaube schon, dass sich da die Parameter im Laufe des Jahres 2023 ändern werden wieder, dass es da schwieriger wird für Banken. Und wenn man sich mal die Erwartungen anschaut, dann heißt es ja sogar, Zinsschritte könnten im Sommer beendet sein und es bei den Einlagenzinsen womöglich wieder einen Ticken runtergehen.
Und hinzu kommt, der Bankverband hat ja letztens die Beobachtung zum Besten gegeben, dass die Nachfrage nach Mitteln dann eben vor allem sich auf Liquidität konzentriert und es an Nachfrage an Investitionskrediten mangelt. Also da bräuchten eigentlich die Banken viel mehr Kunden, vor allem solche, die auch die Kredite zurückzahlen können natürlich. Vielleicht noch eine Anmerkung zur Deutschen Bank. Ich vermute mal, dass das in 2 Wochen auch dann vollkommen abgehakt ist, das letzte Jahr. Da wird dann eben die Perspektive nach vorne gehen. Und aber auch da scheint der Markt das ja nicht so rosig einzuschätzen. Ne? Wenn man jetzt den Boom im Handel ebbt vielleicht ab und die Mandate, was den Primärmarkt angeht, kommen noch nicht so richtig rein. Also das wird spannend. Vielleicht noch eine Ergänzung. Die Zinswelt war natürlich sehr rosig, aber die Verbünde merken natürlich jetzt schon, dass da die Einschläge näher rücken durch die zinsbedingten Kursverluste in den Eigenanlagen. Wir hatten ja am Donnerstag die Pressekonferenz vom Sparkassenverband Baden-Württemberg. Da haben die 50 Sparkassen insgesamt 1 Milliarde abgeschrieben. Von denen sie hoffen, dass sie natürlich wieder reinkommen, wenn die Fälligkeit der Papiere in den nächsten 2 bis 4 Jahren ansteht. Aber bis dahin sollte man halt eine Kapitaldecke haben, die das aushält und einen Abfluss von Einlagen vermindert, der einen zwingen könnte, vorzeitig die Wertpapiere zu liquidieren.
Dass dann das Echo der vielen Jahre des Einlagenüberhangs, wo die Kunden das Geld zur Bank gedonnert haben, die Bank nichts damit anfangen konnten und dann einfach gesagt haben, komm, kauf mal ein paar Anleihen und ein paar Aktien, die aber letztes Jahr dann unter Druck gestanden haben. Ja.
Ja.
Aber gut, ging ja auch jahrelang gut, wie es so schön heißt. Ja, konnte man schön dran verdienen. Ja, dann schauen wir nochmal nach vorne. Was bringt der Februar? Gibt es noch zentrale Events für uns?
Ja, also mit der Deutschen ist das zentrale Event das größte erstmal weg. Das zweite wäre dann übernächste Woche die Zahlen der Commerzbank. Aber da ist ja die Luft ein bisschen raus, weil vor ein paar Tagen schon mal die ersten Eckdaten kamen. Ne?
Genau, die Kennziffer des Gewinns vor Steuern, den mussten Sie schon rauslassen oder haben Sie schon rausgelassen, weil sie in den Bewerbungsunterlagen für eine DAX-Aufnahme eingereicht haben. Und dann haben sie sich wohl mal entschieden zu sagen, jo, so und so ist das Jahr gelaufen. Ja. Interessant war auch die gemeldete Zahl, hatten wir mal mit dem Analystenkonsens, war nur eine wirklich nennenswert relevante Zahl, der Gewinn vor Steuern. Und der lag auch ein klein wenig unter dem Analystenkonsens. Also ähnlich wie die Deutsche Bank, ohne Sondereffekt, lief es wohl im Q4 dann am Ende nicht mehr so stark.
Ja. Nur bedingt eine Werbung für die Bank, aber natürlich vom Timing wichtig, weil ja die Entscheidung des entsprechenden Gremiums bald ansteht, ne, über die Aufnahme neuer Kandidaten.
Genau, also jetzt inzwischen ist der DAX ja auf 40 Konzerne erweitert. Linde fällt raus wegen des Delistings. Da wird ein Plätzchen frei, die Commerzbank ist ein Kandidaten. Man muss dazu sagen, das war natürlich 2018 schon ein Riesending, als die Commerzbank aus dem DAX rausgerutscht ist, weil, du erinnerst dich, wer war das Unternehmen, das die Commerzbank verdrängt hat? Wer war es? Ja? Ja, habe ich doch geahnt, dass du es weißt. Ja? Tatsächlich. Und das war natürlich die Geschichte, der alte Tanker Commerzbank, der verlässt jetzt mal den DAX.
Und die Wirecard finanzierte.
Genau, und die und dieses hochdynamische Payment-Unternehmen Wirecard rückt in den DAX auf irgendwie. Und dann kann man das ja zumindest jetzt ein klein wenig wiedergutmachen und kehrt nach dem ja doch deutlichen Kursanstiegen die letzten 1,5 Jahre möglicherweise in den DAX zurück, ja.
Zur guten alten Zeit des DAXes wieder zurück. Mich würde mal interessieren, du hast doch mal recherchiert, was den Zusammenhang angeht zwischen Mitgliedschaft im DAX und dem Aktienkurs. Wie sieht's denn aus?
Genau, Leib- und Magenthema habe ich früher bei Kapital viel rumgerechnet, rückgerechnet mit allen Aufsteigern. Da gibt's ein ganz klares Muster. Also dieser Effekt der DAX-Aufnahme, der wird vorweggenommen von vielen Leuten. Also es ist tatsächlich so, den eigentlichen Run, den legt die Aktie schon in den Wochen, Monaten vor der Bekanntgabe hin. Also das Argument ist ja, das liest man auch häufig bei Kolleginnen und Kollegen, naja, wenn das Unternehmen in den DAX aufgenommen wird, dann müssen diese ganzen passiven Indexfonds zukaufen. Die verwalten ja schon mittlerweile im DAX eine zweistellige Milliardensumme. Es ist aber ja nicht so, dass da einer in die Trillerpfeife bläst, so hier 21. März Aufnahme, jetzt muss ich kaufen. Kolleginnen und Kollegen schreiben ja, dass da so ein gewisser Kaufzwang für passive Indexfonds besteht und ja, wenn die eine zweistellige Milliardensumme allein auf den DAX verwalten, dass das dem Kurs guttun müsste. Das passiert alles schon vor der Bekanntgabe. Es ist tatsächlich so, die ETFs brauchen die Stücke am Tag der Indexaufnahme, aber die Market Maker, die sie mit diesen Stücken beliefern, die wissen das natürlich auch schon, das kommt, diese Aufnahme, und entsprechend holen die sich die Stücke in den ganzen Wochen, Monaten vorher, um ihren Kunden die ETFs beliefern zu können. Und das sieht man dann extrem stark im Kurs und das hat man auch bei Wirecard damals gesehen. Die Aktie hat schon einen riesen Lauf hingelegt bis in den September 2018, bis zur eigentlichen Aufnahme. Und oft ist es so, in den Monaten vor Bekanntgabe des Aufstiegs läuft die Aktie sehr stark. In den Monaten nach dem eigentlichen Aufstieg und der Bekanntgabe, da läuft sie erstmal eher schlecht, weil natürlich es die Vorzieheffekte gab und die schon langsam verarbeitet werden müssen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wer so glaubt, er könnte dann eine heiße Wette eingehen, weil er antizipiert, was demnächst die Indexfonds machen, so leicht lässt sich Geld nicht verdienen. Das war ein ganz starker Zusammenhang. Ganz viele Aufsteiger haben tatsächlich nach der Bekanntgabe eine sehr schlechte Performance hingelegt.
Oder wenn man dran glaubt, muss man es halt vorher machen, ne, den Kauf.
Ja, da muss ich ganz früh dran sein irgendwie. Dann hätte ich jetzt bei der Commerzbank, aber kommt ja in dem Fall auch hin, vor ein paar Monaten schon kaufen müssen, drauf spekulieren, und dann ist ja der Kurs deutlich gestiegen, ja. Machen wir natürlich nicht. Wir sind restricted. Wir haben überhaupt keine Bankaktien im Depot. Ich hoffe, du auch
so
nicht, Bernd.
Nein.
Das ist ja gut. Hättest du denn welche, wenn du dürftest?
Vermutlich nicht.
Also ich gebe zu, mich hat das auch schon vor viel Unsinn abgehalten, dass es gewisse Standesregeln gibt, weil ich mir offen gestanden bei den Kursstürzen, die die Banken hingelegt haben, schon vor langer Zeit immer gedacht habe, es muss doch mal ein Boden drin sein, jetzt gibt's eine Dividende. Also ich war, glaube ich, heißer Kandidat, auch eine Deutsche Bank mal bei 30 Euro zu kaufen, wenn man mich gelassen hätte, so ähnlich wie der Bund auch bei der Commerzbank. Insofern, ich glaube, ich habe viel Geld in meinem Leben als Investor gespart, dass ich da restricted bin, ja.
Auch wenn man andernfalls wahrscheinlich fürs Leben lernen könnte und viel über die Psyche von Anlegern lernen könnte.
Wohl wahr. Aber ich lerne ungern, wenn es mich Geld kostet. Ich lerne lieber aus der journalistischen Perspektive heraus, ja.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.